Wir sind heute da. Ich habe schon ein Video vorausgeschickt, das hast du gar nicht mitbekommen. Da bin ich schon auf dem Stuhl gehockt und habe gesagt, es hockt dann das nächste Mal noch jemand mehr da. Der Marcel. Und Marcel, wo du angefahren bist, habe ich gesehen, dass du mit dem Auto gekommen bist. Und ich habe gesehen, das hat einen kleinen Baufehler. Also ich weiss noch, dass man den Heckspoiler, den tut man eben ans Heck an und du hast ihn auf der Seite so einen Spoiler, so einen länglichen, die ganze Wagenlänge noch, der scheint mir für etwas Spezielles zu brauchen. Ich weiss auch nicht, man kann glaube sogar rauskurbeln da, das ist schon ganz ein neuer. Oder für was braucht man denn den so?
Ah, du meinst, wie sagen wir denn? Jalousine?
Markise.
Markise, genau, nicht Jalousine, Markise. Ja, genau.
Bist du Camper?
Ich bin ein leidenschaftlicher Abenteurer. Ich würde es so sagen, genau. Ich komme praktisch direkt von der Côte d'Azur.
Gut, da haben wir jetzt hier eine schlechte Karte, wenn wir raus schauen bei dem Wetter. Aber danke, dass du da bist. Du kommst nämlich auch noch direkt aus dem Sabbatical, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder aus einem Timeout.
Ja, genau. Sabbatical wäre, das ist dann immer so nach viel, ich habe einfach 2 Wochen ein Timeout. Und ich tue es als Timeout bezeichnen und nicht als Ferien, weil Ferien hätte ich die Familie dabei. Und Timeout heisst, ich bin ganze Woche mit meinem V-Bus alleine unterwegs gewesen. Super, einfach genial. Ja. Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht, die letzten 20 Jahre, seit ich Frau und Kind habe. Und von dem her ist das unglaublich schön gewesen. Also, nicht weil Kinder und Frau dabei, nicht dabei gewesen sind, sondern einfach mal Zeit haben, aufstehen können, wenn man will, und machen, was man will, den ganzen Tag. Ja. Genau. Aber vor allem entdecken.
Wenn du heute da bist und denkst, es ist jetzt eine normale Predigt und denkst, es ist jetzt komisch, dass die Zweiten die vorne sind, in dem Fall muss das, wenn wir von 30 Minuten ausgehen, eine Stunde gehen, wenn beide predigen. Da darf ich dich schon mal beruhigen, wir werden nicht gerade eine Stunde haben. Und wenn du am Livestream da bist, dann möchte ich dir sagen, dass wir heute einen Talk haben. Wir haben das mehrmals im Jahr, wo wir Gäste einladen, die aus dem Leben erzählen. Und da darf man sich einfach darauf einladen, wie Gott in anderen Leben wirkt. Das sind manchmal Leute, wo man kann sagen, ja, die sind vielleicht wichtig, jeder ist wichtig. Und vielleicht sind es auch Leute, die wie du und ich da sind. Und der Marcel ist so etwas dazwischen, sage ich jetzt einmal. Du bist extrem wichtig, vor allem für deine Familie. Und du bist auch extrem wichtig, vor allem in Gottes Augen. Und von dem, dass Gott dich als wichtig anschaut, da habe ich gedacht, das ist so meine erste Frage. Wie hast du oder wie bist du zu Gott gekommen? Wie hast du dein Leben ihm anvertraut? Wie ist das auch noch dazu mal gewesen?
Wie bin ich zu ihm gekommen? Ich glaube, er ist zu mir gekommen. Also ich bin christlich aufgewachsen in einer normalen, bürgerlichen Familie. Aber ich glaube, mein eindrücklichstes Erlebnis war irgendwo mit 14, 15. Wir hatten ein Teenagerlager. Mein bester Freund und ich, wo wir heute noch unterwegs sind, es hat nicht viel gefehlt und sie haben das Lager abgebrochen wegen uns. Ich gehe jetzt da nicht auf Details, es würde den Rahmen sprengen. Aber ich hatte ein Schlüsselerlebnis, dass einer von diesen Leiter uns zur Seite genommen hat. Und ich dachte, okay, jetzt gibt's einen Rüffel. Aber statt einem Rüffel ist er gekommen und gesagt, er hat ein Wort für uns beide. Ein prophetisches oder ein visionäres Wort. Und er hat gesagt, er hätte mich gesehen als einen Baum. Ein Baum, der wird mit der Zeit einen Wald rundherum wachsen und über den Baum hinweggehen. Und mit 15 ist das für mich wie ein Wort, und ich gesagt habe, Gott wird dich brauchen als einen Baum. Und ich kann nicht so viel damit anfangen. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, muss ich sagen, ja, das stimmt. Ich bin eher ein Baum mit Jahreszeit. Ich kenne sehr emotionale Phasen, ich kenne verschiedene Phasen im Leben. Aber vor allem kenne ich auch, dass ich mich entschieden habe, dort mal mein Leben Gott zur Verfügung zu stellen und das darf rundum andere Bäume wachsen. Und das ist meine Leidenschaft, in Menschen investieren, dass sie wachsen können.
Jetzt, als wir miteinander telefoniert haben, habe ich das Gefühl, du bist so ein Macher. Also auch einer, der so ein pionierhaft unterwegs ist, gerne etwas ausprobiert. Wir kommen dann nachher noch darauf zurück, wie da die Familie mit dem umgeht. Aber wir steigen mal so ein bisschen. Was sind die Sachen, die du merkst, in deinem Leben hat dir Gott aufs Herz gelegt und dann bist du nachgegangen und hast das angefangen aufzubauen, zu beackern, daran zu arbeiten? Ich weiss, du hast mir erzählt von einer Zeit im ICF und von anderen Sachen, die Gott dir Gunst gegeben hat zum Aufbauen. Erzähl mir noch so die Aufbauphasen, die du schon erlebt hast in deinem Leben.
Vorweg, ich glaube, das ist Segen und Fluch zugleich, weil man fängt immer wieder von neu an. Das heisst, ich habe irgendwo eine Leidenschaft für etwas Neues, für etwas zu entdecken, das aufzubauen. Und wenn es da ist, dann brauche ich wieder etwas Neues. Also das ist Segen und Fluch gleichzeitig. Ja, ich bin ein Macher. Ich komme aus einer Handwerksfamilie. Mein Vater ist ein Macher. Ich habe schon ein bisschen gelernt, wie man etwas baut. Das heisst, ich kann später dann mein Haus umbauen. Das ist noch nicht so lange her. Was willst du hören? Genau, ich kann eine Kirche aufbauen im ICF. Ich habe schon vorher der Jugendarbeit aufbauen. Ich habe dann einen Verein aufbauen, eine Firma aufbauen. Jetzt bin ich gerade in einer neuen Firma dran. Ja.
Die Frau von Heinz Strupp hat mal gesagt, ich habe nicht so Angst, wenn mein Mann viel erzählt und redet. Ich habe mehr Angst, wenn er ruhig ist. Weil dann brüht er wieder irgendetwas aus. Und jetzt ist mir gerade noch etwas eingefallen, das muss ich noch kurz einschieben. Ihr seht den QR-Code eingeblendet. Wir möchten am Schluss noch eine Fragerunde machen. Jetzt die, wenn wir auf zwei Varianten machen, für die, die sagen, ja, ich muss mir während dem Erzählen die Fragen können wie irgendwo aufnotieren. Die können das über das Slido machen, das heisst, du hast dein Handy drauf richten und dann kannst du dich dort einloggen und die Frage direkt eintippen und wir können die dann nachher abarbeiten. Oder es gibt die zweite Variante, du sagst, nein, ich will Hardcore, dann schauen wir, dass wir mit einem Mikrofon zu dir kommen und dann kannst du die Frage nachher ganz normal über das Mikrofon stellen. Also wir haben beide Varianten, dass wir am Schluss auch noch ein bisschen interaktiv heute dürfen, den Marcel ein bisschen ausquetschen und dass er vielleicht Sachen noch ein bisschen spezifischer erzählt, wenn du das Gefühl hast, da nimmt mich jetzt noch ein bisschen mehr Wunder. Dann darfst du dich eben hier einloggen, wie gesagt, Handykamera einschalten, dann drauf, dann kommt unten ein kleiner Button, dann kannst du einfach draufklicken, dann schaut das Slido und dann kannst du dich nachher reinwählen. Das noch kurz als Rahmen, das hätte ich am Anfang schon sagen sollen. Nochmal zurück zu deiner Macherzeit. Die hat dann irgendwann auf deinem Weg ist ja dann noch eine Frau dazugekommen. Und die darf man dann nachher auch noch das Bild sehen. Und das ist ja auch ein Teil, der Mann, also der Eroberer, eine Frau, seine Prinzessin darf er erobern. Das ist ja nicht ganz so reibungslos gegangen. Du hast gesagt, es war so ein bisschen Auf und Ab gewesen und auch eine gewisse Unsicherheit. Erzähl uns da ein bisschen auf der Zeit, wo du deine Frau kennengelernt hast, wie du sie kennengelernt hast und wie sich die Beziehung auch irgendwo dann gefestigt hat.
Okay, wow. Wo fange ich an? Ich bin ein Macher, das stimmt, und ich habe gerne Neues. Und an dieser Stelle würde ich sagen, ich habe gestern Abend mit meiner Frau ein Willi getrunken und gesagt, es gibt zwei Sachen in meinem Leben, wo ich einfach treu bin. Das ist ihre und das ist Gott. Und das zieht sich durch. Alles andere kann sich recht stark verändern. aber ich habe sie kennengelernt mit 13. Wir sind mit 15 zusammengekommen. Wir sind zusammen erwachsen worden. Das ist nicht ganz einfach. Im ersten Moment ist es genial, weil ich das Gefühl habe, das ist die mit den goldigen, lockigen Haaren, die den Schlüssel zu meinem Herz hat. Das Leben kommt gut. Und irgendwann merkt man, okay, zusammen erwachsen werden ist herausfordernd. Wir haben eine sehr herausfordernde Zeit gehabt, dann in die erwachsene Welt einzutauchen. Ich darf das an dieser Stelle sagen, sie hat sich dann 10-mal getrennt von mir, über 6 oder 7 Jahre hinweg. Und trotzdem habe ich irgendwo einfach gewusst, ich will mit dieser Frau alt werden. Und das ist jetzt schon über 20 Jahre her, man muss rechnen, 25 Jahre her. Und es hat so ein Schlüsselerlebnis gegeben, irgendwo 24 oder was, wo wir schon ziemlich lang unterwegs waren mit On-Off, wo sie gesagt hat, das ist definitiv Schluss. Also ich bin eigentlich mit der Idee rein, jetzt verloben wir uns, und dann hat sie gesagt, nein, wir ziehen da einen Schlussstrich. Und das ist für mich eines der wichtigsten Jahre in meinem Leben, um die 24 herum, wo ich eine Zeit für mich genommen habe, wo ich mich mit ganz vielen Fragen auseinandergesetzt habe. Wir haben uns ein Jahr lang nicht gesehen. Und wo Gott stark an mir gearbeitet hat, mit selber erwachsen zu werden, selber Identität zu finden. Und da drin gehört auch die ganze Heilung mit der Vaterbeziehung, also mit meinem lieblichen Vater. Das würde jetzt ein bisschen ausufern, aber ja, ganz ein wichtiges Jahr in der Entwicklung. Und nach einem Jahr, was ich noch vorweg muss sagen, in diesem Jahr ist, für mich ist immer, ich bin machen, gesagt, ich kämpfe um etwas. Wenn ich eine Idee habe, dann kämpfe ich das, und ich erreiche das, wenn ich dafür kämpfe. Und ich habe selten in meinem Leben so klar Gottes Stimme gehört reden wie in dem Jahr, wo Gott mir gesagt hat, schau, also wenn ich sage, Gott hat mir gesagt, das ist ja ein Gefühl oder eine innere Stimme, ein Eindruck, aber eine Stimme, die mir gesagt hat, schau, du hast drei Möglichkeiten. Also eigentlich hast du zwei, aber es gibt noch dritte. Es gibt die eine Möglichkeit, du kannst kämpfen und du wirst nicht gewinnen. Also du kannst noch lange um die Frau kämpfen oder um etwas anderes kämpfen, du wirst nicht gewinnen. Oder du gibst es auf und du suchst dein Leben bei jemand anderem und du wirst es nicht finden. Beides ist Kontrolle. Kämpfen wie auch aufgeben. Aber es gibt noch eine dritte Möglichkeit, das Loslassen. Und ich merke, das ist für mich ein Schlüssel, das Loslassen. Aber ich glaube, es ist das Schwierigste, was es gibt. Das Loslassen heisst, ich vertraue. Ich lasse los, ich weiss nicht, wie es kommt, aber ich gebe es in Gottes Hand. Und das, so bin ich in das Jahr rein, und ich habe mich geübt. Im Loslassen war nicht einfach, ganz schwierig. Und nach einem Jahr hat sie an der Tür geklingelt, also sie ist weggezügelt, wir haben uns wirklich nicht mehr gesehen, nie mehr gesehen. Nach einem Jahr hat sie an der Tür geklingelt und hat gesagt, ich habe gehört, du bist erwachsen worden. Ich habe gehört, du bist Mann geworden. Ja, und an diesem Abend habe ich ihr einen Heiratsantrag gemacht.
Ja. Ich habe mir nachher aufgeschrieben, dass nach dieser Zeit ist auch so ein Jüngerschaftsprozess Gottes, so habe ich mir das aufgeschrieben, ist mit dir losgegangen, wo Gott dich mit auf den Weg genommen hat, auf verschiedene Sachen, wo er mit dir angefangen hat zu bearbeiten. Und du hast so kurz angetönt, eben mit der Vaterbeziehung, mit den geklärten Beziehungen. Was denkst du, ist so hilfreich im Erwachsenwerden als Mann oder als Frau, um können auch parat sein, dass Gott Sachen kann in Bewegung bringen und behalten, auch in der Persönlichkeit?
Kannst du diese Frage noch ein bisschen schärfen? Auf was zielst du ab?
Welche Schlüsselereignisse sind wertvoll, wenn man sie bearbeitet mit Gott im Leben von einem Menschen? Wo man merkt, da muss ein Mensch einmal dran gehen, auf das er darf in seiner Persönlichkeit reifen zu Gott hin.
Zulassen. Ich glaube, wir sind in einer Generation, wir sind in einer Gesellschaft, in der wir uns ablenken. Wir sind in einer Wohlstandsgesellschaft und in einer Ablenkungsgesellschaft. Wenn ich sehe, auch die Entwicklung mit den digitalen Medien, wie schnell wir das Gerät in der Hand haben, quasi an uns angewachsen ist, wir lenken uns so schnell ab. Und wenn Schmerz kommt, wir wollen Schmerz vermeiden. Also wir nehmen ganz schnell Medikamente. Ich will da kein Statement machen, aber wir nehmen schnell Medikamente. Wir lenken uns schnell ab mit irgendwelchen Süchten. Wir sind zwar in einer Gesellschaft, wo es uns sehr gut geht, äußerlich. Und innerlich haben wir sehr viel Schmerz. Und den Schmerz wollen wir übertönen. Und ich glaube, wenn wir den Mut haben, zuzulassen, Schmerz zuzulassen, Druck zuzulassen, auch Not zuzulassen, dass dort drin Gott uns begegnet. Und ich glaube, Gott möchte uns immer wieder an den Ort führen, wo wir hinschauen. Wo wir bereit sind, dass er wirken kann. Also bereit für Entwicklung, bereit für Versöhnung, bereit für auch Klärung. Und das ist oft schmerzhaft. Und ich glaube, ein Schlüssel, was ich erlebt habe, ist in den letzten 40 Jahren oder in den letzten 30 Jahren, die ersten 10 Jahre ist man noch nicht so weit, sich dem immer wieder das zuzulassen. Ja, ich glaube, das ist das Schlüsselwort.
Du arbeitest zurzeit als Coach bei Coaching Plus und hast aber auch verschiedene andere Schuhe schon angehabt. Ursprünglich bist du Fahrzeugschlosser oder Fahrzeugbauer gewesen. Du hast aber auch schon bei den vier Musketieren hast du geleitet. Und in einem von den Artikeln, die ich gelesen habe, im Internet, hast du geschrieben, als seine höchsten Werte bezeichnet Hager die Ehrlichkeit und die Authentizität. Ha, hast du angebracht, da war wieder so ein Zungenbrecher. Und er denkt, ja, haben wir schon eine Notiz gemacht, wenn ich den umschreiben könnte, falls es dann nicht klappt.
Sehr gut.
Warum die zwei?
Ich glaube, das deckt sich mit dem, was ich vorher gesagt habe. Ich glaube, wir wollen sehr schnell überdecken. Wir wollen sehr schnell eine Maske aufsetzen, etwas gut darstellen und dann nehme ich mich nicht aus. Ich bin ein Macher, ich habe gerne, wenn etwas erfolgreich aussieht. Und gleichzeitig aber ist hinter all dem, was wir probieren aufzubauen, was wir probieren darzustellen, was wir schön präsentieren wollen, steckt oft nicht das wahre Leben, sondern das wahre Leben ist dort, wo wir ehrlich werden, wo wir Tiefe zulassen, wo wir eben auch Schmerz zulassen und wo wir Höchstes wie auch Tiefes sieht. Und Ehrlichkeit ist, ich weiss nicht warum, aber es ist für mich eines meiner höchsten Werte. Mhm. Ja.
Du hast mir noch ein Bild geschickt, wo du, ich nehme mal an, auf einem Gipfel bist oder mindestens in der Höhe. Wir sehen es jetzt gerade auch noch eingeblendet. Und was verbindest du mit dem Bild? Vielleicht kannst du auch noch sagen, falls du noch weißt, wo es war.
Ja, das war in Mallorca. Da hinten ein Trail. Ich liebe es Trailrunning. Ich liebe es, auf irgendwelche Gipfel zu rennen. Das ist für mich Freiheit pur. Können bewegen, können entdecken, können niemand sein, der keinen Weg hat. Irgendein Ort hinkommen, den man so nicht kennt. Oder Mallorca kennt man anders. aber vielleicht nicht gerade so. Und das drückt das aus, was mich am besten beschreibt. Freiheit, Bewegung, also etwas in Bewegung bringen, etwas in eine Freiheit bringen, nicht gebunden sein, im Sinne von nicht eingeengt sein. Wenn man mich einengt, dann werde ich ungenießbar. Ja, dann komme ich in eine Fluchtreaktion rein. Ja. Stressverhalten
ist ein Fluchttier.
Ein Fluchttier, ja.
Ja, du hast gemerkt, dass das irgendwie dir gut tut, die Weite. Hast du in dem Fall die andere Seite mal kennt? Also meistens merkt man ja erst, was man so richtig, was einem gut tut, wenn man mal die Seite richtig realisiert hat, wo einem eben nicht gut tut oder wo man komisch wird. Wie hast denn du gemerkt, was welche Seite dir gut tut? Also eben, dass du jetzt von außen musst, Natur hast etc. Hast du die andere Seite auch mal gesehen?
Einengig.
Ja.
Ja, also ganz aktuell. Ich komme darum auch mein Timeout. Ich komme aus einer schweren Depression raus. Aus einer Überlastung raus. Das hat mit dem Machersein zu tun, dass ich mir selber oft auch zu viel auflaste. Oder auch mich, wenn ich merke, ja, jetzt schweife ich ein bisschen aus. Was war deine Frage?
Du darfst gerne dort dranbleiben. Ich glaube, das ist ein Thema, wo auch Leute aus der Kirche, vielleicht auch am Livestream etc. kennen. Eine Depression, vielleicht mehr als am lieb ist. Und darum finde ich das ganz gut, wenn du da noch ein bisschen weitergehst.
Dann muss ich ein, zwei Sätze vorausschicken. Ich hoffe, ich darf das. Du hast vorhin angesprochen, ich habe einiges aufgebaut. Das ist so. Ich habe, nachdem ich im ICF geschafft habe, ein bisschen aufgebaut, habe ich mit 30 selbstständig gemacht als Coach. Also eine Coaching-Ausbildung gemacht, eine Coaching-Firma aufgebaut. Gleichzeitig habe ich den Verein 4M oder 4. Musketier, die Männerbewegung, aufgebaut in der Schweiz. Das habe ich über 10 Jahre gemacht. Und dann habe ich vor 3 Jahren das Angebot, also es ist schon vor 5 Jahren das Angebot bekommen, es hat dann einen Prozess gebraucht, um das Weiterbildungsinstitut Coaching Plus zu übernehmen. Also das heisst nicht nur Coaching anzubieten, sondern Ausbildung dazu. Und das war ein Prozess gewesen, wo ich mit meiner Frau zusammen lang gerungen habe, sollen wir das machen, sollen wir das nicht machen. Mir war grundsätzlich nicht langweilig gewesen. Ich habe eine Firma und einen Verein gleichzeitig aufgebaut. Und habe gemerkt, dass Gott mich ruft und sagt, mach das, das ist der nächste Schritt. Und ich habe gesagt, nein, das ist mir too much, das will ich nicht. Und trotzdem das Gefühl, es ist, wie ich gesagt, ich will treu sein, das ist einer meiner Werke. Ich sage, ich will Gott treu sein, wenn er mich ruft und mich dafür entschieden. Natürlich ist das eigentlich meine eigene Entscheidung, ich will da keine Schuld abschieben. Und habe vor 3 Jahren dann die Firma übernommen oder das Ausbildungsinstitut übernommen. Und dann parallel gemerkt, ich muss den Verein abgeben, weil das ist too much, aber die andere Firma, die läuft weiter. Also so habe ich 2 Sachen gleichzeitig gemacht. Dann eine grössere Firma übernommen, das heisst, du baust alles um, du musst neue Strukturen schaffen. Sehr schnell gemerkt, das ist too much für mich. Gleichzeitig haben wir die heiße Haus umbauen. Und es gibt so eine Stresskala, wo man eingeben kann, was man alles macht und wie viele Punkte es gibt. Und bei mir eine Punktzahl ist hochgradig krankheitsgefährdet. Und es hat dann dort noch einen Konflikt gegeben. Und das alles zusammen ist too much gewesen. Und ich gemerkt, dass das Part noch, wahrscheinlich mit einer Midlife-Crisis, wo mich dann die letzten Monate sehr umtrieben hat, ja, so mal das so salopp zu sagen.
Würdest du sagen, du hast Gott dort nicht richtig gehört, wo dort die Frage gekommen ist?
Nein, würde ich so nicht sagen, sondern vielmehr, warum? Die Frage, ich habe die Frage nicht gern, weil es ist vergangenheitsorientiert. Und trotzdem die Frage, warum rufst du mich für etwas, was so schwierig wird? Mhm. Ja. Warum? Du hast es ja voraus schon gewusst, was kommt. Und jetzt im Nachgang würde ich sagen, ich verstehe vieles, weil es macht mich. Ich stelle andere Fragen heute. Ja. Ich arbeite seit 15 Jahren, seit fast 20 Jahren, und ich Menschen begleite. Und selber durch einen schweren Zerbruch durchzugehen, ich sage nicht, jeder muss das erlebt haben, aber es stellt mich als Ausbilder, wo ich Menschen ausbilde, zum Menschen begleiten, ich habe die ganzen Facetten gesehen von Depression. Es gibt mir eine andere Menschenkenntnis. Das heisst nicht, dass ich mies über andere stülpe, aber dadurch, dass ich mich sehr stark mit Mühe auseinandersetze, gibt es mir auch Geduld. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Ich bin eine schnelle Person. Ein Wort, das mich beschreibt, ist schnell. Ich will den Prozess schnell durchgehen. Und es hat mir Geduld und auch ein Zerbruch von, ich glaube, ich habe das Leben teile in 2 Hälften, in die erste Lebenshälfte und in die zweite Lebenshälfte. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn man in der Mitte des Lebens ein Stück ein Zerbruch durchgeht und eine Transformation entsteht für die zweite Lebenshälfte. Weil die erste Lebenshälfte war von mir auch geprägt vom Aufbau, vom Erfolg, von etwas zu kreieren. Und in diesen letzten 3 Jahren ist für mich ganz vieles zusammengefallen, innerlich, äußerlich nicht. Äußerlich würden ganz viele sagen, der ist erfolgreich, der hat etwas richtig gemacht. Und innerlich ist so viel zusammengebrochen, dass ich heute so weit bin, zum sagen, für mich ist es auch gut, wenn ich ganz einfach irgendwo ein paar Weintrauben anpflanze. Ich komme gerade aus der Côte-d'Azur. So ein paar Weintrauben anpflanzen und irgendetwas im Stillen machen. Ja. Und das wäre vorher nicht gegangen. Vorher war es mehr, sieht man, was ich mache. Mhm. Ja, und heute ist es so, das ist nicht relevant. Mhm. Viele Werte haben sich verändert. Ja.
Ich mag mich noch erinnern, dass mir mal jemand gesagt hat, Gott kann auf krummen Wegen gleich gerade schreiben. Und manchmal bin ich immer wieder überrascht, wenn ich so Storys höre, wie Gott einfach einen guten Plan hat für Menschen, auch in allem hinein, wo man im Moment nicht als so gut anschaut. Und immer auch wieder Menschen zur Seite stellt. Und du bist mit einer Familie unterwegs, du bist verheiratet. Und du hast auch gesagt, das hat auch etwas mit dir gemacht in dieser Zeit. Wir haben da noch ein Bild von der Familie. Vielleicht kannst du zum Einstieg noch ganz kurz sagen, wo es vielleicht ist, das Bild.
Das ist im Flughafen.
Flughafen, ja. Da sind wir gerade irgendwo konkret unterwegs, sind einmal zusammen, oder?
Ja, genau, da sind wir 4 Wochen auf Thailand geflogen. Oh. Ja, das ist das erste Mal, wo wir zusammen geflogen sind als Familie. Und jeder hat einen Rucksack mitnehmen. Und that's it. Und wir haben nicht gewusst, wo wir hingehen. Und sind 4 Wochen einfach mit Sack und Pack und Holzschiff und Tuk-Tuk irgendwo das Zeug durchgerattert. Genial.
Wir haben einen Wohnwagen und ich liebe am Wohnwagen, dass man ganz viel Wagen reinfallen kann, weil ich gerne ausgerüstet bin. Mit einem Rucksack, ich weiss nicht, ob ich schon 2 Monate Vorbereitungszeit wird brauchen, um mich auf den einen Rucksack zu reduzieren.
Mit leichtem Gepäck ist das Leben leichter.
Deine Familie hat dich auch ganz fest begleitet in dieser Zeit. Und das, also ich bin vorweg sehr dankbar auch, dass du so tief in dein Leben hineinschauen lässt. Weil ich glaube, es ist schön, wenn wir merken, dass wir als Christ nicht müssen, irgendein perfektes Bild abgeben, aber wir dürfen uns an einen perfekten Gott anhängen. Und wir dürfen dort alles finden, was wir brauchen. Und dennoch sind Menschen wichtig in unserem Leben. Und wie hast du die tragende Kraft von gerade auch Ehe und Familie erlebt in dieser Zeit von der Depression?
Also meine Frau ist elementar wichtig. Sie hat ganz vieles getragen. Wichtig ist mir auch die Authentizität, die Ehrlichkeit mit meinen Kindern. Die Kinder haben mich sehr viel gesehen brüllen in diesen 3 Jahren. Und für mich auch wichtig war, dass sie sehen, der Papi ist nicht irgendwo unantastbar oder der ist einfach stark, sondern sie sehen das Tiefste in mein Leben hinein. Und das hat uns, glaube ich, sehr stark auch zusammengeschweißt. Ich sehe aber auch, dass viele Familien oder viele Ehen zerbrechen, gerade in diesem Alter. Zwischen 40 und 50 gehen die meisten Beziehungen auseinander. Und da bin ich sehr dankbar, dass es uns näher zusammengebracht hat. Ich glaube, das hat mit dem zu tun, dass wir zusammen schon ganz vieles erlebt haben oder dass wir mit 20 durch schwere Zeiten durch sind zusammen und einfach sagen, wir gehen miteinander durch dick und dünn. Ja.
Würdest du sagen, das ist auch hilfreich, wenn man eine Leidensbereitschaft hat, selber und im Gegenüber? Das ist ja heute nicht mehr ganz so üblich.
Wir sind gerade gestern Abend auf dem Sofa draußen in der Lounge gesessen und haben sehr lange philosophiert. Ich glaube, was wir lieben, ist zusammen zu philosophieren über das Leben, über die Tragweite, über die Tiefe des Lebens. Wir sind nicht so schnell abzuspeisen mit alles, was sehr schnell oberflächlich ist. Oder das Programm ist, das ödet uns an. Und das verbindet uns irgendwie, die ganz starke Suche nach dem echten Leben. Ja. Und dass die Suche nach dem echten Leben führt auch durch die Gipfel und Täler, ich würde jetzt mal so bildlich sprechen. Ja.
Gott, vielleicht, ja.
Ja, vielleicht, ich glaube, was ich da möchte, reinstellen, ist, wir sind in der Kirche, ich glaube, der bekannteste Vers von der Bibel, behaupte ich, ist Psalm 23. Und so schnell, die einen können auswendig, wir kennen die Verse. Und wenn man den Vers wirklich in die Tiefe anschaut, oder wenn man nur schon die Bibel anschaut, ist die Bibel eine U-Kurve vom Paradies über die tiefste Kreuzigung hin in eine goldige Stadt. Der Psalm 23 geht die Kurve, das heisst, ich gehe von einer Wiese, führt er mich an einen deckten Tisch und ich komme nicht direkt hin. Es geht durch ein Todestal. Und auch wenn ich jeden Veränderungsprozess, Coachingprozess, Persönlichkeitsentwicklungsprozess, haben das Muster, wir haben das Psychologen reden über das U-Muster vom ganzen Leben, also um die 40 Uhr bist du am Tiefpunkt, also für all die, die drüber sind, es kann nur aufwärts gehen. Jeder Veränderungsprozess geht durch die Kurve durch und wenn ich nicht bereit bin, von einer Wiese zu einem deckten Tisch durch ein Tal durchzugehen, werde ich nicht hinkommen. Ich kann nicht einen Veränderungsprozess durchzugehen, ohne der Abstieg ohne Verlust, ohne Schmerz, um nachher wieder aufzusteigen. Habe ich etwas falsch gesagt? Ist so ein Rauschen da drin?
Nein, wir hatten vor kurzem eine Moderation von jemandem, der genau die Kurven eben auch schon erzählt hat.
Voilà.
Ich glaube, sie war ein bisschen höher angesetzt, ich bin nicht sicher. Auf jeden Fall hat er dort eben auch schon gefunden, er sei jetzt schon, es wäre besser und alle anderen wünschen viel Glück oder so plus minus. Darum hat sich der ein oder andere Déjà-vu gehabt, jetzt gerade auf die Moderation hin. Jetzt habe ich dafür den Faden verloren. Du hast am Schluss noch gesagt, dass es eben die Tiefen braucht. Wieso hat der Mensch denn das nicht so gern? Du kommst vom Coaching Plus, das heisst, du hast eine Coaching-Erfahrung. Du sagst eben, es braucht die Täler, aber keiner, oder vielleicht hat es ein paar von euch, die das gerne suchen. Ich suche die Täler nicht so verrückt gern. Ich würde eigentlich, wenn es irgendwie geht, gern aus dem Weg gehen.
Ja, manchmal schäme ich mich fast ein bisschen, dass ich Coaching mache und eine Coaching-Firma habe. Das Wort ist so modern im Moment, oder? Aber um da ein bisschen Schleichwerbung zu machen, ich will mich da abheben. Abheben? Nein, das klingt arrogant. Abgrenzen. Ich verstehe mich nicht in diesem ganzen Selbstoptimierungswahn. Ich glaube, wir Menschen wollen uns selbst optimieren, wir wollen das Beste rausholen. Wir wollen möglichst schön, viel und wohlig haben. So verstehe ich das Wort Coaching oder Begleitung nicht. Aber das ist das, was wir wollen. Wir wollen mit möglichst wenig Aufwand, mit möglichst wenig Kosten, also Kosten im Preis von Schmerz, von Geduld, von Durchhaltevermögen, wenn wir möglichst viel erreichen. Und das ist ein Wahn in unserer Gesellschaft und das ist auch ein Coaching-Wahn, das geht in die Selbstoptimierungswahn rein oder andere Sachen, wo wir Fitness-Wahn oder was auch immer für einen Wahn, wir wollen mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel erreichen. Und das glaube ich nicht. Das Leben redet etwas anderes. Ich kann über 2000 Coaching-Gespräche geführt und jeder Einzelne kommt nicht ohne Schmerz an einen neuen Ort, ohne Verlust oder ohne etwas aufzugeben, etwas loszulassen. Ja. Jetzt bin ich nicht sicher, ob ich jetzt deine Frage beantwortet habe.
Well, ich glaube, dass es schon beantwortet worden ist. Und sonst, wie gesagt, wir haben nachher noch Zeit für Fragen. Wenn du sagst, das ist mir zu wenig gewesen, ich möchte das genauer wissen, dann möchte ich dir wirklich Mut machen, dann auch diese Frage noch zu stellen. Du hast Coaching Plus. Ich bin nicht sicher, ob es Plus vor allem auch auf Gott bezogen ist und dass du den möchtest mit reinnehmen. Was unterscheidet dein Leben, auch dein Beruf, auch dein persönliches Mann sein oder Ehemann, Vater sein, wenn du sagst, das Plus beziehe ich auch auf Gott in meinem Leben? Was ist der Unterschied von dir aus gesehen in deinem Leben mit oder ohne Gott, gerade auch in den Prozessen, in denen du jetzt unterwegs bist?
Ja, da greife ich nochmal zurück auf das Wort Selbstoptimierung. Das heisst, ich kann ohne Gott. Ich bin das Zentrum. Das tönt so von außen so schön, oder? Man entwickelt sich an sich selber, man schafft an sich selber. Aber am Endeffekt geht es darum, ich bin mein König oder ich bin das Zentrum. Und dass ich gut bin, muss ich andere haben, die schlechter sind. Aber so verstehe ich das Leben nicht. Ich verstehe, das Leben ist Gott ist das Zentrum. Er hat mich geschaffen, er hat dich geschaffen, er hat uns miteinander geschaffen. Also das ist Gott, das bin ich, das ist mein Gegenüber, das ist ein Miteinander. Also es geht nicht so stark um mich. Und deshalb glaube ich auch, ist es gesund, wenn in Übergangsphasen ein Stück weit das Ich zerbricht oder in der Lebensmitte ein Stück weit Identität, die aufgebaut worden ist, auch wieder zerbricht, damit sie noch fester kann werden. Und zwar mit Wurzeln, die nicht auf dem Selbst gründet, sondern an dieser Quelle, wie es schon im Psalm 1 heisst, dass wir unsere Wurzeln an das Wasser strecken, an Gott. Er ist der Einzige, wo der Baum, da wären wir wieder beim Baum, wo dem Baum echte Nahrung kann geben kann. Ja.
Ich habe, und da müssen wir ein Bild überhupfen. Es ist noch ein Bild da, wo du mit einem Buch unterwegs bist. Und da möchte ich mal noch eine Aussparung machen oder eine Ausschweifung. Ich empfinde das oder im Gespräch habe ich gefunden, ich glaube, das ist irgendwo eine Leidenschaft von dir oder etwas, was dir sehr am Herz ist. Du hast zwei Bücher geschrieben, wo Männer im Zentrum sind. Das ist das eine davon. Das andere ist Feuerabend oder Feuerabend. Genau, das brauche ich eigentlich auch schon für unsere Männergruppen. Schön. Warum hast du, oder was hat dir Gott vielleicht aufs Herz gelegt, die Bücher zu schreiben zu diesem Thema?
Mittlerweile kommt das vierte Buch aus im September. Warum? Ich bin nie gut im Deutsch. Ich würde mich auch nicht als talentierter Autor bezeichnen, sondern leidenschaftlicher Lebenssucher. Und ich glaube, das Buch ist für mich etwas, wo ich eine Botschaft transportieren kann, wo ich in einer Tiefe in Themen ausschaffen und so an einem breiten Publikum präsentieren. Und deshalb das Medium Buch. Mhm. Ja. Und ich sage jetzt mal, in dem Bereich, wo ich arbeite, ist, wenn ich mit Menschen darf unterwegs sein, dass darf tiefe Gespräche stattfinden, braucht es ein Beziehungsverhältnis. Also ohne Vertrauen kann ich Menschen nicht begleiten. Und ein Buch ist so die niederschwelligste Art und Weise, Beziehung und Vertrauen herzustellen. Das kann jemand für 20 Franken bestellen, es lesen und am Ende entscheiden, ist der mir sympathisch oder nicht. Ohne überhaupt schon in Kontakt zu treten. Und deshalb finde ich es ein geniales Medium zum Nutzen.
Und vom Inhalt her, warum hast du den Inhalt gewählt?
Ah, voilà, genau, das war deine Frage. Warum habe ich den Inhalt gewählt? Leidenschaft, ja. Echte Identität, echte Persönlichkeitsentwicklung führt eben in die echte Suche vom Leben hinein. Und wir alle suchen irgendwo. Und ich behaupte, auch in der ganzen Kirchenlandschaft, es tönt vieles auch fromm, aber auch da drin suchen wir immer noch ganz fest in Äußerlichkeiten, in Sachen, die wir erreichen, in Sachen, die wir kaufen, in Sachen, die wir darstellen. Aber im Endeffekt ist es das innere Ankommen bei einem Gott, der trägt.
Wenn ich jetzt so den Umkehrschluss machen würde, vielfach wird das Buch ja auch geschrieben, wenn man das Gefühl hat, es ist ein Ungleichgewicht da oder es ist ein Thema, das nicht angesprochen wird. Hast du den Eindruck, dass so ein bisschen die Bücher sind beide für Männer geschrieben? Also klar kann man auch als Frau das lesen, aber
kann man, ja.
Ist vielleicht sogar sehr hilfreich. Aber ja. Hast du den Eindruck, dass Männer dort Schlagseiten haben, dass du diese Bücher geschrieben hast?
Ja. Die Schlagseite ist die, dass ein Mann sich schwerer tut, sich zu öffnen. Ich denke, Männer müssen noch mehr lernen, Fassaden abzubrechen. Also wir sind seit jeher erwartet man, dass der Mann auch, oder er hat das Gefühl, er müsse stark sein. Und wie gesagt, das Medium-Buch ist ganz niederschwellig, um können beim Mann Sachen anzusprechen, wo es darum geht, die Fassade können fallen zu lassen. Also die Fassade, die man schon im 1. Mose lesen, wo man Schürze macht, wo man sich versteckt, wo man irgendetwas anderes präsentiert, was eigentlich da ist. Und ich habe viele Männer schon dürfen sehen, wo das Leben versuchen zu überspielen. Ja.
Aber wie sieht das aus, wenn ich an meine Berufswelt zurückdenke? Ich habe fast müssen, eine gewisse Fassade oben zu haben, weil sonst bin ich unheimlich angreifbar gewesen und auch sehr verletzbar. Und das widerspricht sich ja so ein bisschen, wenn ich die Fassade ja abtue. Dann habe ich das Schild nicht mehr oben, oder? Dann bin ich angreifbar. Ist es so, dass ich das eher in einem Umfeld machen sollte, das zulässt? Oder ist das auch für Privatwirtschaft tauglich?
Natürlich, ich muss ja nicht einen Seelenstreibdienst machen, aber ich muss auch nicht etwas vorgaukeln, das nicht da ist. Und wenn man schon von einem Schild redet, dann reden wir von einem Schild vom Glauben, nicht ein Schild von einem Fake. Mhm. Also, wir können heute alles, wir können jedes Bild manipulieren, wir können alles aufpolieren, aber was wir brauchen, ist es, das Einzige, was uns schützt, ist ein Schild von einem, ach, das klingt so fromm, von einem Glauben, der hebt, aber von einem Glauben zu müssen, Gott sieht mich, mhm. Er entscheidet schlussendlich über mich und nicht mein Gegenüber, nicht die Meinung vom anderen. Mhm. Das heisst aber nicht, ich funktioniere nicht losgelöst. Gott hat uns geschaffen für eine Gemeinschaft. Also, was du denkst über mich, lass mich nicht kalt. Ja, aber ich glaube nicht mehr alles, was ich höre. Und ich glaube auch nicht mehr alles, was ich selber denke. sondern ich will einen Glauben haben, ein Schild haben, der Wahrheit immer näher kommt. Ja. Und die Wahrheit, die gilt es suchen, die ist eben auch nicht so billig zu haben. Sondern ich weiss nicht, warum Gott das macht, aber ihn zu suchen oder ihn zu finden, ist gar nicht so einfach. Ja.
Wir haben am Anfang noch gesagt, dass es eine Möglichkeit gibt, um Fragen zu stellen. Und da möchten wir jetzt auch reinschwenken, dass wir zum Schluss noch möchten, euch mit einbeziehen möchten. Und ihr könnt entweder Fragen stellen über das Lido oder ihr habt jetzt gesagt, ich möchte das lieber physisch haben. Jetzt würde ich zuerst die sagen, nein, ich möchte das nicht im digitalen Bereich, ich möchte gerne richtig die Frage stellen, dass die sich kurz melden würden, dann würde ich kommen mit dem Mikrofon und die Frage kurz aufnehmen. Dann habe ich nämlich Zeit, um nachher kurz dahinter zu schauen, weil ich habe gemerkt, ich habe es nicht geschafft, um mich einzuloggen. Das Handy tut gerade ein bisschen schwierig, da kann ich nämlich die Frage noch kurz anschauen. Da hat sich schon jemand gestreckt. Daniel, darf ich kurz dein Mikrofon haben? Jetzt wäre ich froh, wenn man da kurz dort hinten gehen könnte.
Hört ihr mich? Sehr gut. Guten Morgen zusammen. Meine Frage wäre, was ist von dir aus gesehen Also du hast ganz viel Verschiedenes gemacht, eben Autor, Firmen können aufmachen. Was ist von dir aus gesehen dein grösster Erfolg und wieso? Also auch mit Glauben einbezogen, mit Familie einbezogen, mit Firma einbezogen. Einfach was, ja, ich muss da glauben, was ist der grösste Erfolg und wieso?
Erfolg ist schon schwierig zu definieren. Ich glaube, Erfolg ist für jeden anders. Ich würde sagen, mein grösster Erfolg ist, dass... Ach, das ist noch schwierig. Schwierige Frage. Ja, aber das ich habe gestern meiner Frau gesagt, ihr grösster Erfolg ist aus meinen Augen, dass unsere drei Kinder im Teenageralter so genial unterwegs sind. Dass ich selber eine sehr tiefe Beziehung habe zu meinen Kindern, das sehe ich als Erfolg. Ja. Und dass ich trotz viel... stimmt nicht. Ich bin nicht ein jemand, der sehr lang arbeitet. Ich bin schneller. Also, ich kann viel arbeiten und trotzdem am Abend. Ich bin am Abend eigentlich immer daheim. Insofern bin ich nicht ein abwesender Vater gewesen. Aber trotz als Vater, der sehr viel gemacht hat in diesen 20 Jahren, eine tiefe Beziehung zu meinen Kindern, das sehe ich als Erfolg.
Ich nehme. Hat gerade noch mal jemand eine Frage, die er gerade so stellen möchte? Sonst ich frage dann nachher noch mal nach. Man muss ein bisschen im Bauch anreifen. Ich nehme eine Frage hier gerade über das Gottesbild. Was hat sich in deinem Gottesbild verändert, in deiner Beziehung? Wie hat sich dein Gottesbild allenfalls verändert in der Beziehung zu ihm, wo du in der Depression warst?
Was ich bis heute nicht verstanden ist, dass dann, wenn du am tiefsten Punkt stehst, dass dann Gott nicht redet. Das ist das, was mich... Dass er das einfach mit mir aushaltet und mir zumutet. Ja. Und habe ich nicht verstanden, weil ich bin jemand, der Gott viel sucht, der viel im Gespräch ist. Und in dieser Phase, dann, wenn ich es am nötigsten habe, er mir am weitesten weg ist, kann ich bis heute nicht beantworten. Ich kann nur beantworten, dass letzten Ostern am Karfreitag ich auf der Terrasse gesessen bin und einen tiefen Frieden gespürt habe. Und wie gespürt, dass Gott vor mir steht, und sagt, jetzt ist wieder Zeit zum Aufstehen. Jetzt ist wieder Zeit zum Regieren. Und plötzlich ist er wieder präsent. Ja, aber es zeigt mir einfach, Gott geht mit uns durch. Und wenn wir einmal den Psalm 23 sehen, dann ist es vielleicht nur ein Stecken, den man spürt. Aber Gott scheint in dem Dunkeln weg zu sein und dort das auszuhalten, die Geduld zu haben, den Glauben nicht zu verlieren. Er führt an einen neuen Ort.
Ich habe gesehen, es hat noch eine spannende Frage noch im unteren Teil. Was hat dich am meisten... Nein, jetzt ist sie, glaube ich, aufgerutscht. Sie ist
aufgerutscht,
genau, das ist ein bisschen frech. Einmal. Genau, da oben. Das freut mich jetzt, dass mich euch aus der Rücke zudrehen. Excuse. Wie stehst du als Coach zur Homosexualität? Warum tun sich Kirchen, Freikirchen besonders schwer, diese Randgruppe zu integrieren, bedingungslos zu lieben? Das ist sicher eine spannende Frage. Lässt sich wahrscheinlich auch nicht abschliessend...
Dürfen wir gleich Kaffee trinken?
Lässt sich wahrscheinlich auch nicht abschliessend zu beantworten, nein. Aber...
Die Frage ist verschachtelt. Mit einigen Kommas. Ich nehme den ersten Teil. Wie stehe ich dazu? Grundsätzlich habe ich ganz viele Menschen in meinem Gespräch, die haben nicht das gleiche Menschenbild wie ich, die haben nicht die gleiche Wertevorstellung wie ich, spielt überhaupt keine Rolle. Ich muss nicht die gleiche Meinung sein, ich muss nicht das gleiche Weltbild haben, ich muss nicht das gleiche Gottesbild haben. In dem Moment zählt unsere zählt mein Gegenüber und dass ich möchte mein Gegenüber in ihren Fragen weiterbringen oder mit meinen Fragen dürfen ein Stück begleiten, dass dürfen Ressourcen, dass dürfen Neuorientierung stattfinden. Ob ich etwas gut oder schlecht finde, ist gar nicht relevant. Also vielleicht weiche ich jetzt da ein bisschen aus, aber in einer Begleitung von einer Person ist meine Meinung nicht so stark gefragt, wie ich davon halte. Meine Frage ist vielmehr, was sucht die Person? Mhm. Ja. Und wie gut tut der Ort, wo die Person sucht? Und ist es wirklich Erfüllung oder ist es schmerzhaft? Und Schmerz, der nicht müsste sein? Das sind die Fragen, die mich interessieren.
Vielleicht kann man die Frage dann noch mal ein bisschen gezielter stellen, in einem Kaffee, wenn du schon angehört hast. Marcel wird das Moment da sein. Vom Beruf, meinte ich, haben wir schon etwas gesagt, aber du kannst es sicher noch mal holen, vielleicht welche beruflichen Steps du durchgegangen bist. Das habe ich, glaube ich, zu wenig ausgeführt.
Ich bin gelernter Handwerker, Fahrzeugbauer. Hätte ich die Firma übernehmen von meinem Vater. Habe es nicht gemacht. habe dann mich individualpsychologisch weitergebildet, bin dann in die Kirche gekommen, mich dort theologisch auseinandergesetzt, aber immer mit dem Interesse Menschenverständnis, Psychologie und so dann mich weiterbilden im Bereich Coaching. Aber ich bin nicht ein Akademiker, sondern ich bin ein Autodidakt. Ich bin jemand, der sehr viel liest und mich so sehr interessiert weiterbildet. Aber mein Beruf ist Handwerker, ja, Fahrzeugschlosser.
Und jetzt bist du als Beruf, wenn man es so sagen kann?
Jetzt bin ich als Coach, Schulleiter, Institutionsleiter in der Weiterbildungsbranche.
Ja. Wie pflegst du ganz persönlich deine Jesus-Beziehung? Was sind Tools, die du brauchst? Oder wie machst du das? Wie erlebst du das? Ja.
Viel in die Natur gehen. Allein sein. Spaziergang in den Wald, wohne direkt am Wald. Ich muss die Zeiten mir rausnehmen, wo ich zur Ruhe komme. Meditieren, aber nicht im Sinn von, wie wir das Bild haben, sondern einfach im Sinn von, ich komme zur Ruhe, ich öffne mich dieser Stille, dem Heiligen Geist und suche. Ja, wer sucht, der findet. Mhm.
Dein Zugang ist einfach, es gibt ja verschiedene Zugänge zu Gott und dein Zugang ist die Natur, wenn ich das richtig verstanden habe.
Natur und Bücher.
Natur und Bücher?
Ja. Ja. Ja.
Also für alle, die sagen, oh, Natur ist gar nicht meins, macht euch auch mal schlau. Es gibt wirklich so verschiedene Zugänge zu Gott und die darf man auch nutzen. Jetzt habe ich gerade gesehen, da ist noch ein Finger rauf. Dann nutze ich doch die Gelegenheit. Dann kann ich nämlich da noch mal schauen, wie sich die verschoben hat.
Du hast am Anfang mal gesagt, dass du an deiner Vaterbeziehung arbeiten musst. Und hast gesagt, du würdest vielleicht noch etwas dazu sagen?
Mein Vater ist ein Macher. Mein Vater hat auch die ganze Kindheit hat er das Haus umgebaut, er hat das Geschäft aufgebaut. Er war für mich eher abwesend gewesen. Und ich habe mich nicht, wie soll ich sagen, mein Vater hat mich letztes Jahr zum ersten Mal in den Arm genommen. Und er hat mir mit Wort nie können sagen, dass er mich liebt. Ich weiss heute, dass er das macht. Und wir haben heute eine sehr, sehr enge Beziehung zueinander. Wir wohnen 100 Meter voneinander. Aber das hat einen Prozess gebraucht. Also, dass ich als Kind und dann später als Erwachsener enttäuscht war, im Sinne von, ich werde nicht gesehen von meinem eigenen Vater. Und das hat einen Heilungsprozess gebraucht. Und heute weiss ich, er sieht mich, er ist stolz auf mich, er hat eine andere Liebessprache. Seine Liebessprache ist Hilfsbereitschaft. Und das habe ich lange nicht verstanden. Und heute weiss ich, ich kann am Ende der Welt sein und ihm anrufen und sage, ich habe ein Problem. Er wird hinfliegen. Ja, er wird um die ganze Welt reisen, um mir zu helfen. Aber er kann mich nicht in den Arm nehmen. Und wenn ich das wenn ich das gegeneinander ausspiele, habe ich verloren. Aber wenn ich heute weiss, das ist seine Art und Weise, wo er mir seine Liebe zuspricht, dann genügt das mehr als sensationell. Ja, wir haben es heute, sind wir versöhnt, aber es hat einen Weg gebraucht. Es hat viele, auch viele Gespräche, ehrliche Gespräche gebraucht und auch dort hat es Tränen gebraucht.
Vielleicht für alle, die dort ein bisschen schauen wollen, es gibt die 5 Sprachen der Liebe, das ist mir auch als Ehepaar mal angeschaut, das ist sehr wertvoll, um auch lernen, mit dem Gegenüber umzugehen und zu lernen, wie eben die Liebessprachen sind, das ist sehr wertvoll. Gibt es auch digital mit einem Kurztest, dass man ein bisschen schauen kann, was ist denn meine Liebessprache? Ich konnte am Anfang auch nicht so genau sagen, was meine Liebessprache ist, ich musste mich zuerst ein bisschen damit beschäftigen, aber sicher wertvoll. Ich glaube, die Erkenntnis hat die Beziehung richtig in eine neue Ebene gepusht. So kommt es mir einmal entgegen.
Ja, meine Liebessprache ist Lob und Anerkennung. Also einfach so. Nein. als ich mein erstes Buch fertig geschrieben habe, nein, das zweite Buch, Mann unrasiert, hat mein Vater das gelesen. Das ist, ich weiß nicht, vor 10 Jahren ist das rausgekommen. Vor 9 Jahren, genau. Hat mein Vater das Buch gelesen. Und er hat mir an einem Bier am Grill hat er mir gesagt, ich danke dir, hast du meine Firma nicht übernommen. Hättest du meine Firma übernommen, hättest du nicht so ein Buch schreiben können und könntest nicht Menschen begleiten. Und das ist für mich, das sind, glaube ich, die wichtigsten Worte, die er je zu mir gesagt hat.
Schön. Ja, das so jobbt mich gerade. Ich schaue noch mal kurz in die Runde, ob noch eine Frage da ist. Sonst nehme ich die oben an, wo noch jemand gefragt hat, hast du schon mal ein Coaching abbrechen müssen? Und warum?
Nein, habe ich noch nie müssen. Weil ich glaube, ich kann mir jeden Mensch arbeiten. Die Frage ist, ob ein Coaching-Prozess, das ist noch ein Unterschied. Ein Coaching-Gespräch, eine Stunde bringt man immer rum. Da gibt es keinen Grund, um das abbrechen. Es gibt keinen Grund, um jemandem zu sagen, ich kann nicht weiterarbeiten. Ein Coaching-Prozess abzubrechen, das habe ich selten erlebt. Habe ich noch gar nie erlebt. Aber ich habe es erlebt, dass ich jemandem empfohlen habe, für gewisse Themen eine Fachperson zu suchen.
Ja. Gut, ich glaube, wir haben unsere Zeit schon ziemlich überschritten. Wenn keiner mehr eine brennende Frage hat, dann würden wir da einen Abschluss suchen.
Und wo suchen wir denn?
Den würde ich jetzt versuchen zu formulieren. Und ich brauche noch ein bisschen Zeit, weißt, das geht nicht so schnell bei mir. Ich bin nicht so ein Schneller.
Kein Problem.
Vorweg, danke vielmals, dass du da gewesen bist, so tief hineinschauen hast in dein Leben. Es ist immer auch etwas Besonderes, gerade auch Sachen zu teilen, die herausfordernd sind, wie auch der Bereich der Depression. Und trotzdem macht es uns nahbarer aneinander und auch zu merken, was das Leben einfach mit sich bringt. Du bist nachher noch da. Es hat auch noch einen Büchertisch. Falls jetzt jemand sagt, das Buch würde mich jetzt doch noch interessieren, Mann unrasiert. Ich habe mal so aufs Bild geschaut und habe gemerkt, zum Bild hättest du noch ein bisschen Potenzial, mindestens vom Bart her, wo man es so nebenzu angeschaut hat. Aber vielleicht hat das auch mit der Liebe zu deiner Frau zu tun, je nachdem.
Nein, hat es nicht. Es ist eine Metapher. Unrasiert nicht etwas vorzuspielen. Nur da, wo ich es geschrieben habe, habe ich echt noch keinen Bartwuchs gehabt. Ich bin Spätzünder, was das anbelangt. Und ab 40 sind die Haare gekommen, aber direkt grau. Ja. Ja. So viel zu dem.
Ja, das ist doch gut. Emil, wer will, darf gerne dort noch reinschauen, darf mit ihm das Gespräch suchen und darf auch noch vielleicht Fragen stellen, wo vielleicht man gesagt hat, ja, ich würde das lieber persönlich stellen, nicht da gerade öffentlich. Und ich möchte zum Abschluss einfach noch beten und wenn ich bin so frech und du dich auch noch segnen. Jesus, ich danke dir, dass wir dürfen Menschen sein, die mit dir unterwegs sind. Danke, dass du mit uns unterwegs bleibst und bist, auch wenn du schwiegst. Und danke für die Zeit mit dem Marcel, wo er in sein Leben hineinschauen lassen hat. Und wir nehmen uns als Gemeinde ganz bewusst raus, das, was du uns auch anvertraut hast, dass wir Menschen segnen sollen, dass wir Menschen deine Gnade erzählen, dass wir Menschen sollen dich näher bringen. Und so wenn wir den Marcel ganz bewusst auch segnen in deinem Namen, ihn und seine Familie, wir wollen ihn unter deinen Schutz stellen und deinen Schirm, wir wollen sagen, Jesus, geh du mit ihm mit in die nächsten Prozesse, die er hat, geh du mit seiner Familie mit und bist du ihm spürbar und erfahrbar näher. Amen.